Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 21: Freier Fall.
Aussage von Moira Kelly bezüglich dem Verschwinden ihres Sohnes Robert. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 20. Oktober 2002. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Sie müssen mir verzeihen, wenn es eine Weile dauert, bis ich das alles zu Papier gebracht habe. Ich bin keine besonders schnelle Schreiberin und was ich gesehen habe ist... Es ist einfach zu sagen, schreiben Sie auf, was Sie gesehen haben, aber was ist, wenn einem einfach die Worte fehlen? Was ich gesehen habe, ergibt keinen Sinn und mein Kopf tut furchtbar weh, wenn ich versuche, mich zu erinnern, um es zu beschreiben. Bin ich verrückt? Was passiert ist, ist verrückt. Es kann nicht passiert sein, aber es ist passiert. Es hat mir meinen Robert genommen und jetzt weiß ich nicht einmal, wie ich es in Worte fassen soll, um es zu erklären. Vielleicht gibt es irgendwo in Ihrer Bibliothek die Worte, die erklären können, was passiert ist, was ich gesehen habe, aber ich habe Ihre Bücher nicht gelesen und das Wissen würde Ihnen auch nicht zurückbringen. Ich nehme an, ich muss es einfach versuchen. Mein Sohn Robert war schon immer ein abenteuerlustiger Junge gewesen. Schon als Kind ist er bei jeder Gelegenheit losgerannt und hat sich in Schwierigkeiten gebracht. Wir lebten damals auf dem Land, in Althorp, einem kleinen Dorf in Lincolnshire, und bei jeder sich bietenden Gelegenheit war Robert mit seinen Freunden im Wald unterwegs, entweder zum Klettern oder um das Unterholz zu erkunden. Er war immer mit ein paar anderen Kindern unterwegs, aber er kletterte immer höher und ging immer weiter als sie. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft er sich dort draußen fast verirrt hätte, als er noch klein war. Als er älter wurde, änderten sich seine Interessen, aber er hat nie diese Vorliebe für Gefahr verloren. Ich musste jeden Mittwoch eine halbe Stunde fahren, um ihn zum nächstgelegenen Freizeitzentrum mit einer Kletterwand zu bringen, und er war besessen davon, die Spitze zu erreichen. Nachdem er zur Universität gegangen war, hatte er sich jedes Jahr eine neue gefährliche Sportart ausgesucht, wie Wakeboarding oder Mountainbike-Fahren. Beinahe hätte er die Beerdigung seines Vaters verpasst, weil er auf einem Tauchausflug nach Zypern war und es gerade noch geschafft hatte, in letzter Minute einen Flug nach Hause zu buchen. Es war natürlich nicht seine Schuld. Stevens Tod kam für uns alle unerwartet. Was ich damit sagen will ist, ich war überhaupt nicht überrascht, als er mir vor ein paar Jahren erzählte, dass er sich jetzt für das Fallschirmspringen interessierte. Es hatte also eine Wohltätigkeitsaktion angefangen. In seinem letzten Jahr in Yarmouth hat er beschlossen, einen Fallschirmsprung für eine Wohltätigkeitsorganisation zu machen, für die er ehrenamtlich tätig war. Ich bin hingegangen, um ihn dabei zu unterstützen, und als er gelandet war, konnte ich, noch bevor er überhaupt den Fallschirm abgenommen hatte, in seinen Augen sehen, dass er sich verliebt hatte. Seitdem verging kaum ein Monat, in dem er sich nicht aus einem Flugzeug stürzte, bis zu dem Punkt, an dem ich mich fragte, woher das ganze Geld nahm, denn soweit ich weiß, ist das kein billiges Hobby, und von mir bekam er sicherlich nicht genug. Kurz nachdem Robert seinen Abschluss gemacht hatte, kam er zu Besuch. Das war das erste Mal seit dem Tod seines Vaters, dass ich ihn so glücklich gesehen habe, und als ich ihn fragte, was denn los sei, erzählte er, dass er einen Job bei einer Firma bekommen hatte, die landesweit Fallschirmsprünge anbot. Sie hieß Open Skydiving und er strahlte, als er mir das erzählte, denn er war jetzt ein voll qualifizierter Fallschirmsprunglehrer. Ich freute mich natürlich für ihn, auch wenn ich jedes Mal, wenn er das Springen beschrieb, ein ziemlich mulmiges Gefühl bekam. Ich hatte ihm mehrmals klargemacht, dass mich keine 10 Pferde da hochbringen würden, um dann durch den Himmel zu fallen. Danach habe ich ihn nicht mehr oft gesehen. Zu Weihnachten und zum Muttertag war er zu Hause, wenn ich Glück hatte. Aber ansonsten gab es nur gelegentlich einen Anruf oder sogar nur eine Postkarte, wenn er irgendwo weit weg einen Sprung machte. Ich habe zu Hause einen kleinen Stapel davon. Alles, was ich habe, um mich an ihn zu erinnern. Ich erinnere mich an eine, die er mir vor nicht allzu langer Zeit ausgerechnet aus Aberystwyth geschickt hatte und die er mit Liebe von einem freifallenden Sohn unterzeichnet hatte. Ich mochte das früher sehr. Aber jetzt lässt mich der Satz einfach nur noch schaudern. Aber er war glücklich. Er machte das, was er liebte. Ich versuche mich daran zu erinnern. Ich konnte nicht wissen, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich meine, es war alles in Ordnung. Da bin ich mir sicher. Zumindest bis zum letzten Mal. Vor 3 Monaten kam er mich besuchen. Ich war überrascht, denn im Juni ist Hochsaison und nach seinem letzten Anruf hatte es so gewirkt, dass er damit rechnete, bis zum Wintereinbruch beschäftigt zu sein. Doch nun stand er vor der Tür und sah furchtbar aus. Er hatte tiefe Tränensäcke unter den Augen und sah aus, als hätte er sich seit einiger Zeit nicht mehr gewaschen. Bevor er etwas sagen konnte, bat ich ihn herein, setzte ihn hin und ließ ihm ein heißes Bad ein. Was auch immer passiert sei, sagte ich ihm, könne warten, bis er sich wieder gefangen habe. Ich glaube, ich hatte damit recht, denn als er sich erst einmal gewaschen und etwas Warmes gegessen hatte, schien er wieder mehr er selbst zu sein. Trotzdem saß er gut 10 Minuten lang einfach nur da und starrte ins Leere. Ich habe ihn gefragt, was los sei, ob er einen Unfall gehabt oder seinen Job verloren habe oder so. Er lachte, ein seltsames Lachen, und er habe gekündigt, sagte er. Ich fragte ihn, warum. Schließlich habe er die ganze Sache mit dem Himmel hinunterfallen immer geliebt, aber als ich das Wort Himmel sagte, sah ich, wie er zurückwich, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Ich beruhigte mich und bat ihn, mir zu erzählen, was passiert war. Sie hätten einen Absprung in der Nähe von Doncaster gemacht, sagte er. Ein 85-Jähriger wollte einen Tandemsprung machen, wohl für einen wohltätigen Zweck in Erinnerung an seine Frau. Robert war nicht derjenige, der mit dem alten Mann gesprungen war, aber die Sache war so wichtig, dass seine Kollegin ihn gebeten hatte, sie dabei zu unterstützen. Er würde alleine mit einem Fallschirm herunterkommen. Alles fing gut an. Der Flug nach oben verlief reibungslos und der alte Mann, der wohl Simon hieß, schien sich gut zu amüsieren, machte Witze und war, offen gesagt, so erpicht darauf, sich aus einem Flugzeug zu stürzen, wie kaum jemand, den Robert je zuvor getroffen hatte. Schließlich war der Steigflug beendet, die Tür wurde geöffnet und der Wind peitschte herein. Harriet Fairchild, die Fallschirmsprunglehrerin, machte sich mit Simon vor die Brust geschnallt zum Absprung bereit. In diesem Moment, sagte Robert, hatte sich der alte Mann zu ihm umgedreht und etwas gerufen. Er hatte es nicht genau gehört, aber er glaubte, himmelblau genießen verstanden zu haben. Dann wurde ihm plötzlich schwindelig und er wäre beinahe umgefallen, als Harriet sich und ihren Passagier aus dem Flugzeug stürzte. Das Gefühl war jedoch genauso schnell verschwunden, wie es gekommen war. Und er sprang aus dem Flugzeug und wurde von dem vertrauten, flauen Gefühl in seinem Magen begrüßt, als er seinen freien Fall begann. Er wusste fast sofort, dass etwas nicht stimmte. Er sprang, wie er sagte, aus etwa 3000 Meter Höhe, hätte also 30 Sekunden lang fallen können, bevor er seinen Fallschirm öffnen musste. Aber er hatte Schwierigkeiten mitzuzählen. Der klare, blaue Himmel war so hell, dass es ihn zu blenden schien. Und die Zahlen waren in seinem Kopf völlig durcheinander. Sein Gleichgewichtssinn schien aus den Fugen geraten zu sein und er sagte, er habe die Augen fest zukneifen und sich konzentrieren müssen, um weiterzählen zu können. Schließlich erreichte er, was er für 30 Sekunden gehalten hatte und wollte die Reißleine ziehen. Aber als er das tat, öffnete er wieder die Augen und erstarrte. Der Boden war verschwunden. Ich habe ihn gefragt, was er damit meinte, ob er sich vielleicht gedreht hatte. Er schüttelte nur den Kopf und sagte mir erneut, dass der Boden verschwunden war. Alles, was da war, war der weite, leere, blaue Himmel, der sich vor ihm erstreckte und in den er trotzdem hineinfiel. Es war hell, sagte er, immer wieder. So hell, obwohl es keine Sonne in diesem Himmel gab und keine Wolken, hinter denen sie sich hätte verstecken können. In allen Richtungen nur der leere, blaue Himmel, in den er fiel. Er wollte an der Reißleine ziehen, um seinen Fallschirm zu öffnen, aber seine Hand wollte sich nicht um den Griff schließen. Also fiel er einfach weiter. Robert zitterte stark, also holte ich ihm eine Decke und machte ihm noch eine Tasse Tee. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm das alles glauben konnte, aber er hat auf jeden Fall irgendetwas Schreckliches durchgemacht. Das konnte ich sehen. Ich fragte ihn, wie lange er gefallen sei, und er sagte, er wisse es nicht. Seine Uhr war stehen geblieben, aber es hatte sich wie Stunden angefühlt, sogar wie Tage. Er sei so hungrig gewesen, sagte er, aber er sei einfach weiter gefallen. Er wusste nicht, in welche Richtung er fiel. Der Himmel war so leer, dass er es nicht sagen konnte. Schließlich, sagte er, konnte er wieder den Boden sehen. Es hatte sich nicht angefühlt, als hätte sich etwas verändert. Er hatte einfach die Augen zugemacht, wie schon so oft an diesem Ort, und als er sie wieder aufmachte, war er da, grün und weitläufig und rauschte auf ihn zu. Er war so erleichtert, dass er fast vergessen hatte, seinen Fallschirm zu öffnen. Er tat es jedoch noch rechtzeitig und landete sicher in der Nähe des Zielgebiets. Er wurde dort von Harriet begrüßt, die sich darüber wunderte, wie lange er gebraucht hatte. Sie sagte ihm, dass er fast 15 Minuten später gelandet war, als geplant war, und dass Simon, der alte Mann, mit seinen Unterstützern bereits gegangen war. Es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte, und Harriet fragte Robert, ob es ihm gut ginge. Er wiederholte nur 15 Minuten? Nur 15? Und sie erwiderte, ja, was war denn das Problem? Robert kündigte auf der Stelle und kurz darauf kam er zu mir. Die Geschichte, die mir mein Sohn erzählt hatte, ließ mich natürlich etwas sprachlos zurück. Es ist schwer zu sagen, wie viel ich davon für wahr hielt. Ich glaubte nicht, dass er mich jemals über so etwas anlügen würde, aber gleichzeitig klangen diese Dinge, die er beschrieben hatte, als wäre er nicht mehr bei Verstand. Sagen wir einfach, dass sie vermutlich in ein paar Minuten die gleichen Dinge denken werden, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Der Punkt ist, dass ich versucht habe, mit ihm über seine Probleme und seine Gefühle zu sprechen, aber je mehr er darüber sprach, desto unruhiger wurde er, bis ich schließlich beschloss, dass wir so nicht weiterkommen würden. Ich habe sein altes Zimmer für ihn hergerichtet. Soweit ich mich erinnern kann, schlief er in dieser Nacht tief und fest. Am nächsten Morgen begann ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien durch das Fenster und die Luft war warm und ruhig, aber es war nicht so heiß wie die Woche davor. Als Robert endlich aufwachte, schlug ich vor, dass wir einen kurzen Spaziergang machen sollten, um den Tag zu genießen und hoffentlich die Angst zu vertreiben, die ihn noch immer nicht in Ruhe ließ. Zuerst schien er keine Lust zu haben. Er schaute immer wieder in den wolkenlosen Himmel, aber ich versprach ihm ein Picknick und das schien ihn zu überzeugen. Diese letzte Stunde war eine der glücklichsten, die ich je mit meinem Sohn verbracht habe. Im Sonnenlicht schienen die Tränensäcke unter seinen Augen zu verschwinden und nach ein paar Minuten hörte er sogar auf, ständig in den Himmel zu blicken. Wir gingen spazieren, redeten ein bisschen, manchmal schwiegen wir einfach und die Welt schien in Ordnung zu sein. In der Nähe meines Hauses gibt es einen Hügel. Es ist ein sanfter, grasbewachsener Hang, der aber ziemlich hoch hinaufführt. Man kann ihn vom Küchenfenster meines Hauses aus sehen. Das ist einer der Gründe, warum ich umziehen werde. Es war auf diesem Hügel, wo es passierte. Wir waren gerade oben angekommen, als Robert sich zu mir umdrehte und plötzlich einen entsetzten Gesichtsausdruck hatte. Ich fragte ihn, was los sei. Er schrie nur und stieß mich weg. Ich fiel hart auf den Boden und konnte nur noch zusehen, wie mein Sohn nach oben fiel. Und dann... Das ist der Teil, den ich nicht in Worte fassen kann. Ich werde es versuchen, aber das, was Sie sich vorstellen, wenn Sie das hier lesen, wird nicht das sein, was passiert ist. Nur etwas, das ich aufschreiben kann, bevor mir die Gedanken daran eine Migräne bescheren. Die beste Beschreibung, die ich geben kann, ist folgendes. Der Himmel hat ihn gefressen. Er ist nicht gefallen, nicht geflogen und hat nicht abgehoben. Es war nichts im Himmel, das ihn geholt hat. Es war keine Hand, die nach ihm griff. Es war der Himmel selbst. Der ganze Himmel, bis zum Horizont, der sich drehte und bewegte, wie wenn sich Sand verschiebt. Er hat Robert verschlungen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Bitte zwingen Sie mich nicht, das noch einmal zu tun. Ende der Aussage. Bevor ich auf den zentralen Punkt dieser Aussage eingehe, nämlich die Frage, ob der Himmel Menschen fressen kann, müssen noch einige andere Fakten angesprochen werden. Erstens, das Unternehmen Open Skydiving, für das Robert nach Angaben von Frau Kelly gearbeitet hat, gibt es nicht und hat es nach den Recherchen von Sascha auch nie gegeben. Es taucht in keinem Unternehmensregister auf und hat keine Einträge bei einer der Stellen, die sich mit der immensen Anzahl von Lizenzen befassen, die ein Fallschirmsprungunternehmen benötigt. Es gab ein oder zwei Zeitungsartikel aus dem Jahr 2000, in denen von Veranstaltungen von Open Skydiving oder manchmal auch von der Open Skydiving School die Rede war. Aber worum auch immer es sich gehandelt haben mag, es war kein offiziell lizenziertes Unternehmen, so dass entweder Robert Kelly belogen wurde oder er seine Mutter angelogen hat. Über den Fallschirmsprung, bei dem Robert Kelly behauptet hat, in ein endloses himmelblaues Nichts transportiert worden zu sein, gibt es nicht viele Details. Aber Tim hat sich hier selbst übertroffen und hat, nachdem er fast einen Tag damit verbracht hat, Unfall- und Zwischenfallberichte für den Raum Doncaster im Juni 2002 zu durchforsten, einen Fall gefunden, der relevant zu sein scheint. Am 3. Juni 2002 meldete ein gewisser Joseph Pius, dass er auf dem Feld neben seinem Haus einen Einschlag gehört hatte. Bei der Untersuchung stellte er fest, dass ein Fallschirm mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufgeschlagen war und sich teilweise in die Erde gebohrt hatte. Es gab keine Anzeichen für eine Leiche oder eine Person, die den Fallschirm getragen haben könnte, und es gab auch kein Logo oder Etikett, und in einem Follow-up-Gespräch bestritt Herr Pius vehement, dass in der Nähe seines Grundstückes Flugzeuge oder Fallschirmsprünge stattfanden. Der Fallschirm hatte sich nicht geöffnet. Den Polizeiberichten zufolge versuchte Frau Kelly Robert am 7. Juni als vermisst zu melden, was sich jedoch als schwierig erwies, da keine Informationen über Freunde oder Wohnorte vorlagen. In der Tat ist es schwierig, für die 4 Jahre davor überhaupt Beweise für die Existenz von Robert Kelly zu finden. Vielleicht ist er einfach nur oft umgezogen, aber er scheint mehr als das zu sein. Frau Kelly lehnte unsere Bitte um ein weiteres Gespräch ab und sagte, sie habe keine Lust, den Vorfall noch einmal aufzurollen. Es gibt eine weitere Sache, die mich stört. Sollte Frau Kellys Erinnerung über die Beschreibung von Roberts letztem Fallschirmsprung stimmen, dann waren die Fluglehrerin Harriet Fairchild und ein alter Mann namens Simon mit dabei. Vielleicht ist es nur Zufall, aber ich erinnere mich, dass der Name Simon Fairchild einer der Namen war, die von... Oh Gott, Martin? Was? Was zum Teufel? Was sind das für Dinger?
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.